Hauptsache raus, der Outdoor-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen bei Hauptsache raus, dem Podcast des Outdoor-Magazins. Ich bin Kerstin Rodert von Outdoor und spreche heute mit Bernd Ritschl. Hallo Bernd.
Hallo Kerstin.
Den Bernd, den kenne ich schon ganz lange von der Zeit bei Outdoor. Wir haben schon viele Geschichten zusammen ins Heft gebracht. Also wir sind eigentlich alte Bekannte. Und ich freue mich ganz arg, dass wir mal wieder miteinander plaudern. Auch wenn das Thema ein bisschen ernsteres ist. Nämlich es geht um Klimawandel in den Alpen und eisfreie Löcher und wie sich das Ganze so verändert. Der Bernd, der hat nämlich jetzt in der aktuellen Outdoor, in der fast aktuellen, die am 8.7. am Kiosk erscheint, das Heft 8, eine durch Ost-West-Durchquerung durch die Ötztaler Alpen beschrieben. Und da ist eben auch diese eisfreien Löcher oder die Veränderung ist da ein bisschen ein Thema, schwingt so mit. Und deswegen wollte ich das jetzt mal zum Anlass nehmen, damit wir uns einfach über dieses doch eher ernste Thema mal unterhalten. Welche Veränderungen, Bernd, hast du denn so als gravierendste erlebt? Weil du bist ja seit 45 Jahren in Bergen unterwegs, seit 30 Jahren mit Kamera und kennst dich aus und hast das alles ja eben fast 50 Jahre mitverfolgt.
Ja, das ist natürlich ein riesen emotionales Thema. Genau deshalb für mich auch so emotional, weil ich in jungen Jahren, in den 80ern vor allem, die wunderschönen Eiswände noch erlebt habe. Mhm. Couloire, Rinnen, Wahnsinn. Also das war ein Teil meiner Jugend, mir beim Felsklettern. Und wenn ich jetzt so zurückblicke und in mein Tourenbuch schaue, dann sind einfach 80% dann dieser Routen nicht mehr da. Sie existieren einfach nicht mehr. Mhm. Und übrig geblieben ist nicht glatter, toller Fels, wo man jetzt eine tolle Route erst begehen könnte im Fels. Übrig geblieben ist in der Regel Schotter. Also die jungen Bergsteiger, die jetzt noch ins Eis wollen, die jetzt noch Couloire klettern wollen, zum Beispiel in Chamonix am Mont Blanc oder, die müssen ganz akribisch die perfekten Bedingungen abwarten, wenn sich halt durch Schneeschmelze weiter oben Wasser bildet, über Nacht gefriert. Das sind oft nur Tage im Jahr, wo so eine Route wie das Supercolor, das war früher legendär, das war weltweit ein Klassiker, wo sowas überhaupt noch geht. Aber wie gesagt, in ganz vielen Bereichen, wo Grate sind, wo Löcher eisfrei werden, da bleibt jetzt einfach nur loses Geröll übrig.
Also man sieht schon ganz deutlich, wie sich das verändert. Ich habe auch mal in der Broschüre vom DAV zu dem Thema ein bisschen rumgestöbert und die haben auch gesagt, dass die mehr als die Hälfte an Volumen verloren alpenweit haben, 60% der Gletscher. Ne? Also das ist, du hattest auch, glaube ich, in deiner Geschichte dann schon geschrieben, seit 1850 sagen die Österreicher auch mehr als die Hälfte verloren. Ne? Also das sind schon gravierende Zahlen, wenn man sich das mal so anguckt. Jetzt hast du ja schon gesagt, okay, man muss die Zeitpunkte, wenn man wirklich ins Eis will, besser abpassen. Was ändert sich denn überhaupt für Hochtouren oder auch was für Normal- und Bergwanderer?
Bleiben wir doch kurz bei den Hochtouren, eben Gletscher. Ja. Ja, die Gletscher werden natürlich kürzer. Ja, was bleibt, ist Sand und Geröll unterhalb und sie werden aber auch dünner. Und ein dünner werdender Gletscher verhält sich, wenn er über eine Geländekante fließt, ganz anders als ein dicker. Ich erlebe jetzt auf Hochtour immer wieder Gletscher, die in bestimmten Bereichen viel spaltiger werden als früher, als sie früher waren.
Insgesamt brüchiger wahrscheinlich, ne?
Genau, vieles ist labiler. An den Rändern werden die Bereiche, auch am Gletschertor, wird das Eis natürlich dünner. Und das bedeutet, dass es an heißen Tagen schneller mal einbricht. Also auf all das muss der Hochtourengänger achten. Und jetzt haben wir noch nicht mal über die steigenden Temperaturen geredet auf Hochtour. Das heißt, dass vermehrt Steinschlag kommen wird von seitlichen Felswänden, von seitlichen Flanken. Also es zusammengefasst Hochtour, es braucht viel mehr als noch vor 30 Jahren den wirklich erfahrenen Hochtourengänger, der mit diesen veränderten Bedingungen, ich möchte gar nicht immer jetzt objektive Gefahren sagen, umgehen kann. Ja. Beim Wandern ist es so, beim Bergwandern, da hat der Permafrost jetzt keine so starke Auswirkungen, um das jetzt mal darauf hin ab runterzubrechen.
Wobei so Murengänge nach Starkregen, das kann natürlich, sage ich mal, auch einen normalen oder einfachen Bergwanderweg ja auch beeinflussen oder auch verschütten mal.
Voll.
Unpassierbar machen.
Genau, voll, total. Also der Hochtourengänger ist vom Permafrost in der Eiswand, auch am Gipfelgrat betroffen, an 4000ern sogar schon. Mhm. Der Wanderer ist eher betroffen, wie du sagst, von Starkregenereignissen, damit von Murabgängen, von Steinschlag, durchaus mittlerweile auch von Bergstürzen. So, was kann man tun? Sich maximal informieren ist das eine. Das zweite, natürlich sind all die Apps toll, wo man einfach irgendeinem GPS-Track hinterherläuft, halbert blind und meint, damit ist es getan. Nein.
Das verführt ganz schön, ja.
Es verführt total. Mhm. Wir haben jetzt eine Situation, ich bin ja selber ein bisschen bei der Bergwacht aktiv gewesen, doch ein paar Jahre, und die Rettungszahlen steigen deutlich an. Überall.
Es sind ja auch mehr Leute in den Bergen insgesamt unterwegs, ne?
Genau. Es heißt also, jetzt noch.
Ich weiß nicht, ob ich das nur so fühle oder ob es tatsächlich so ist, aber ich habe schon das Gefühl, dass es mehr Leute in die Alpen zieht, auch in höhere Lagen als früher.
Auf alle Fälle, Kerstin. Auf alle Fälle. Und das, was ich gerade angeschnitten habe mit den höheren Rettungszahlen, hat nicht unbedingt mit Verletzungen und Unfällen zu tun, sondern auch mit Blockaden. Das heißt, ich bin jetzt einfach ein bisschen klar und direkt, ja, wenn wirklich mal eine Gruppe oder Einzelpersonen am GPS-Track hinterherlaufen und halt keine großartige alpine Erfahrung, kein Können haben, wenig Wissen dazu haben, dann sind die an einer Stelle, wo ein Weg weggerissen wurde, durchaus komplett überfordert. Mhm. Ein erfahrener Bergsteiger, der schaut sich das Gelände an, oben, unten, links, rechts, bewertet die Gesamtsituation, die Wettersituation, kann noch was kommen. Und der kann dann durchaus an geeigneter Stelle so eine Passage, die weggerissen ist, queren. Überhaupt kein Problem. Da rettet einen die Erfahrung, die Trittsicherheit, das Können in diesem Gelände. Und das ist das, wo ich so an die ganzen Wanderer, an die Bergfreunde so appelliere, hey, bitte geht viel bewusster durch die Berge, als nur einer App zu folgen. Schaut euch Gelände, Wetter an. Achtet auf euch auf. Hey, wie seid ihr vom Koordinationsvermögen? Wie bewegt ihr euch in welchem Gelände? Probiert aus. Lernt dazu. Versteht das Gelände, den Untergrund zu lesen und zu bewerten. Mhm. Und dann tut man sich ja auch selber einen Gefallen, weil man sich in weniger Risiko begibt dadurch.
Ja, und ich denke auch, man sollte sich dann auch nicht zu fein sein, wenn man sich doch unsicher fühlt, auch mal zu sagen, dann drehe ich um und nehme eine andere Route, wenn das möglich ist, oder gehe die Wanderung an einem anderen Tag. Ne? Also da zu sagen, ach, passt schon, so blauäugig sollte man vielleicht dann auch nicht sein.
Das ist ein super Tipp, gestern umdrehen. Ganz, ganz
warum
wichtig.
Nicht, ne? Also, warum nicht? Ja. Oft denkt man sich so, jetzt habe ich mir das aber vorgenommen, jetzt muss ich das erreichen, aber... Mhm. Ja, also laut DAV, also die sagen auch, dass sehr viele Klassiker gerade in den Hochtourgebieten wohl verloren gehen werden. Also diese klassischen Routen, die man sonst so unternommen hat als Alpinist oder Bergsteiger, ne, dass das schon gar nicht mehr geht. Oder dass vielleicht andere Routen gefunden werden, ich weiß es nicht.
Es wird sich alles neu sortieren. Andrea Fischer, eine ganz bekannte Glaziologin, hat zu mir vor kurzem gesagt, hey Bernd, wir sind in der größten Umbruchsphase der Alpen überhaupt. Ja. Das wird sich wieder festigen, das wird sich konsolidieren, aber es wird Jahrzehnte dauern.
Jetzt, aber sie hat Hoffnung, dass sich das dann doch irgendwie in einer anderen Form setzt oder sich wieder einpendelt.
Auf alle Fälle, das wird es. Aber bis dahin sind die Veränderungen für uns alle spürbar. Mhm. Und jetzt, um ein konkretes Beispiel zu deinem Tipp mit dem Umkehren zu geben, da ist jetzt wieder der vollumfänglich mitdenkende Wanderer gefragt. Mhm. Wenn der nämlich irgendeine Tour angeht, wo in der Beschreibung 4 Stunden zur Hütte XY steht und nach 3,5 Stunden ist der Weg blockiert und er muss umdrehen, ist er nicht plötzlich am späten Nachmittag nur die 4 Stunden unterwegs zur Hütte, sondern mit Umkehren und Abstieg plötzlich einmal 7 Stunden.
Mhm. So. Und dann kannst du in die Dämmerung reingehen und
richtig.
Alles.
Man muss es auf dem Schirm haben. Ja. Man muss proaktiv im Hochgebirge jetzt unterwegs sein. Aber das ist auch
genau erkundigen. Ja. Vielleicht auch beim Hüttenwirt fragen, hast du was gehört? Ich will morgen da und da hin. Ist da was auf dem Weg? Oder man kann es ja ein bisschen das Gespräch auch mit den Wirten suchen. Ich denke, die wissen am meisten Bescheid.
Absolut. Die kriegen die Informationen von anderen Tourengehern, von den Bergführern vor allem auch. Ja. Und auch generell gilt, immer genug Zeit einplanen, zum Beispiel auch, um flexibel zu bleiben. Mhm. Und das Thema jetzt abzuschließen, gerade mit dem weggerissenen Weg von dir.
Ja, ja.
Was ein super Beispiel ist.
Mhm. Jetzt haben wir es ja schon von den eisfreien Passagen gehabt. Ist das nur Fluch oder ist da auch ein bisschen Segen dabei?
Ja, ich sehe es. Ja, doch, auch Segen natürlich. Ich habe es in der Geschichte auch angeschnitten. Diese eisfreien Jöcher, die übrigens jedes Jahr kommen, allein in den Ötztaler Alpen, 2-3 Scharten dazu, die man eisfrei gehen kann. Also die, es hat jetzt eine Geschwindigkeit angenommen, diese Veränderungen. Und wenn ich dann plötzlich eine Rundtour gehen kann und eben keine 3, 4, 5 Kilo an Hochtourenausrüstung mehr mittragen muss, macht es mich auch flexibler, schneller, ist das Gehen angenehmer. Also ja, es hat Vorteile, aber wie gesagt, bei mir mit dem Rückblick auf diese vor 40, 50 Jahren erlebten Verhältnisse, sind natürlich traurige Momente dabei.
Ja, sicher. Aber es ermöglicht vielleicht anderen Menschen, die mit Eis weniger Erfahrung haben, dann auch so eine Hochtour zu machen und trotzdem die grandiose Kulisse, die ja trotzdem da ist in den Bergen, zu erleben, weil sie einfach sich nicht noch mit der Ausrüstung beschäftigen müssen oder die auch mitschleppen, wie du sagst. Ne?
Absolut.
Also für die hat es vielleicht schon eine Chance, aber ja, auch da sollte man, denke ich, mit Erfahrung rangehen oder zur Not auch mit dem Bergführer einfach unterwegs sein, damit man auf der sicheren Seite ist, wenn man selber die Erfahrung nicht mitbringt.
Darf ich da noch kurz reingrätschen?
Ja, natürlich.
Der Bergführer, der ist im Idealfall ja nicht nur dazu da, einem von A nach B zu führen, sondern im Idealfall auch dazu da, dass man was von ihm lernt. Mhm. Wie man sich in diesem Gelände bewegt, wie man das Ganze angeht, wie man
es liest vielleicht auch.
Liest das Gelände, ja. Also deswegen, das ist eine super Idee. Nehmt euch ab und zu einen Bergführer. Ihr könnt nur profitieren von seinem Wissen, seiner Erfahrung, seinem Gespür.
Und der ist eben auch informiert über die aktuelle Lage auf einem Weg oder an einem Hang oder einer vielleicht kritischen Stelle, wo mal was runterkommen kann. Mhm. Der weiß dann einfach Bescheid. Ich wollte dich jetzt eigentlich ganz provokativ fragen, soll man dann lieber nicht mehr in die Alpen gehen? Aber jetzt haben wir das ja eigentlich schon fast ein bisschen abgepuffert, ne?
Ja, also bitte ja weiter in die Alpen gehen. Es ist einfach noch immer, beziehungsweise schon wieder in neuer Form, in anderer Form, wunderschön. Mhm. Es geht nur darum, man muss ein bisschen aufmerksamer, ein bisschen aktiver sein, schon während der Planungsphase, während der Durchführungsphase sowieso. Aber hey, es gibt so unendlich viele schöne Möglichkeiten, und zwar für alle. Also deswegen Verzicht, ja, in Form von Umkehren. Verzicht, ja, in Form von öffentlichen Verkehrsmitteln nutzen und nicht für jedes Wochenende von München an den Gardasee zum Klettern fahren. Mhm. Ja, umdenken, ja, aber deswegen bitte kein Verzicht. Ja. Es wäre schade, zu schade.
Ja, eben. Und wenn sich einem dann höhere Gefilde erschließen, weil man es jetzt einfach problemfreier gehen kann, weil das Eis nicht mehr da ist, hat es ja auch einen gewissen Reiz. Na, da kann man ja auch wirklich schön was mitnehmen. Ein anderes Problem, was mir auch aufgefallen ist, ich war jetzt selber kurz in den Alpen unterwegs, auch Dolomiten, Italien, habe gesehen, die Flüsse oder die Flussbetten sind wirklich, wirklich trocken. Also da ist auch nicht mal mehr ein Rinnsal drin, und es war jetzt ja noch recht früh im Jahr, also kurz nach Pfingsten. Wie erlebst du das? Ist das wirklich trockener? Und was bedeutet das dann auch für die Hütten? Weil die hängen ja auch vom Wasser ab.
Also dieses Jahr haben wir einen ganz ungewöhnlich schneearmen Winter gehabt in den meisten Regionen der Alpen. Nicht überall, aber in den meisten. Und das bedeutet jetzt natürlich weniger Schmelzwasser. Das heißt, fast alpenweit haben jetzt um diese Zeit, wo die Pegelstände eher hoch sein sollten, durch das Schmelzwasser in der Höhe, extrem wenig Wasser.
War das die letzten Jahre auch schon so, oder ist es jetzt dieses Jahr hoffentlich eine spezielle Ausnahme, wo es besonders auffällt?
Keine Ausnahme. Also die Tendenz geht dahin, allerdings mit schon einzelnen Jahren, wo es mal wieder sehr viel Schnee hat, vielleicht auch nur punktuell in einer Region, Alpen-Südseite, Seealpen, wo auch immer. Aber die Tendenz ist da und die wirkt sich dramatisch auf den Tourismus aus, und ein Teil vom Tourismus sind natürlich die Hütten. Also der Alpenverein hat jetzt mal eine Info rausgelassen, dass von der Kategorie A, also wirklich von den alpinen Hütten, ich glaube, es war jede vierte Hütte jetzt schon mit Wasserproblemen zu kämpfen hat. Mhm. Und in Österreich, Italien, es ist überall das Gleiche. Und das Bizarre ist, selbst Hütten, die in Sichtweite einen Gletscher haben, so wie das Brandenburger Haus am Gepatschwerner, wo man meint, hey, da unten lagert eine Milliarde Kubikmeter Eis so ungefähr.
Ja.
Die kommen an das Wasser nicht dran. Also das ist manchmal richtig skurril und bitter für Hütten und Hüttenwirte, wenn sie deswegen früher zusperren müssen, weil ihnen das Wasser ausgeht.
Andererseits muss man auch sagen, ich habe das jetzt auch schon gesehen, dass der Trend schon immer dazu geht, die Hütten komfortabler zu machen. Sprich, die Leute erwarten auch ein Stück weit, dass sie abends vielleicht sogar eine warme Dusche haben, ja, wo früher wirklich Waschbecken oder vielleicht der Trog nur da war, wo man sich kalt ein bisschen erfrischt hat. Ja, also es wird jetzt schon auch so ein gewisser Komfortanspruch an Hütten gestellt. Ich weiß jetzt nicht, wie das auf den wirklich super hochgelegenen Hütten, ob das da auch schon so um sich gegriffen hat. Aber bei den niedrigeren ist das auf alle Fälle oder niedriger gelegenen ist das auf alle Fälle auch so. Und vielleicht sollte man da auch mal an die Menschen appellieren, dass sie vielleicht vor allem nicht zweimal am Tag duschen müssen, wenn sie überhaupt duschen müssen in den Bergen.
Ja, du unbedingt. Also es wird immer ein paar Hütten geben, die ausreichend Wasser haben, die glücklich gelegen sind, einen riesen Karkessel drüber, wo im Karst sich das Wasser sammelt und. Aber generell, glaube ich, geht der Trend wieder weg von der Dusche, egal was man davon halten mag. Und für ein paar Tage finde ich das überhaupt kein Problem.
Wenn jeder da irgendwie sportlich unterwegs war und nicht der Frischeste ist, dann ist es ja auch okay irgendwo. Ist ja was anderes, als wenn man da als Einziger irgendwie so ein bisschen vor sich hin meuchelt, finde ich jetzt.
Ja, genau. Ja. Du, aber dann nimmt man halt einfach einen Waschlappen mit, dann nimmt man ein kleines Deo mit und es ist schon einiges gewonnen. Aber diesen Anspruch, glaube ich, können wir schon mittelfristig abhaken, da irgendwo auf Duschen zu hoffen. Viele Hütten sperren die bereits jetzt schon wieder zu.
Ja, anders geht's ja auch nicht mehr. Genau. Wenn kein Trinkwasser da ist, dann ist Duschen nur wirklich ein Luxus. Das muss man ganz klar sagen.
Absolut, ja.
Wie ist es denn mit den Wegen? Da ändert sich ja auch einiges eben, wenn man hört, dass so Klassiker verloren gehen, dass es vielleicht Murengänge gibt, dass Geröll ins Rutschen kommt. DAV und Co. sind ja immer sehr hinterher, die Wege instand zu halten. Kommen die deiner Meinung nach recht gut hinterher oder ist es sehr schwierig?
Da gibt's zwei Wahrheiten dazu, zwei Sichtweisen. Die eine sind die großen touristischen Regionen. Jetzt nehmen wir einfach mal das Ötztal. Ja, die Geschichte in den Ötztaler Alpen. Die haben eine sehr, sehr professionelle Kooperation zwischen den Bauhöfen der Gemeinden und den Tourismusverbänden. Da sind im Sommer wirklich, da ist ein großes Team an professionellen Wegebauern angestellt. Und wenn ein Weg verschüttet, zerstört wird, eine Brücke durch eine Mure oder ein Hochwasser weggerissen wird, wird es zeitnah wieder repariert und aufgebaut.
Da die haben halt die Mannstärke, um da schnell wieder eingreifen zu können. Ne?
Und das Geld. Und das Geld.
Ja.
Beim Alpenverein ist es so, und ihr wisst, oder viele von euch wissen vielleicht, dass diese ganzen rot-weiß markierten Wege Alpenvereinswege sind, vor allem wenn dann auch noch eine Nummer dabei steht. Und beim Alpenverein wird ganz viel ehrenamtlich geleistet. Das heißt, eine Sektion XY ist zuständig zum Beispiel für den Weg zu ihrer sektionseigenen Hütte.
Mhm.
Plus zwei, drei andere Wege. So, und dann gibt es da einen Wegewart und vielleicht noch ein, zwei, drei Wegepaten. Und die versuchen dann ehrenamtlich, wann auch immer es oder so zeitnah, wie auch immer sie können, eine Beschädigung, einen Schaden wieder zu reparieren. Und da entstehen jetzt eben durchaus Probleme, dass das ganz oft eben nicht zeitnah geht. Also bitte nicht falsch verstehen. Diese ganzen, ich bin selber als Co-Wegewart hier in der ganzen Region mit einem guten Freund aktiv. Wir kümmern uns um, ich weiß nicht, über 100 Kilometer Wege hier. Mhm. Ich kenne leider dieses Spiel. Was ich sagen will, all diese ehrenamtlichen Wegewarte, die sind wirklich engagiert. Die leisten richtig, richtig viel. Teilweise 100 und mehr Stunden ehrenamtlich pro Jahr.
Muss man auch mal ein dickes Danke an der Stelle sagen für die, die sich da wirklich engagieren und eben ehrenamtlich unterwegs sind.
Genau, absolut. Das ist so viel wert. Aber es kann halt oftmals nicht das leisten, was Profis, die bezahlt werden, die vor Ort leben, was die leisten können und müssen, weil es ihr Job ist. Mhm. Jetzt schließt sich langsam der Kreis, Kerstin. Jetzt kommen wir wieder an den Punkt. Genau dann greift es, dass jeder möglichst eigenverantwortlich, aufmerksam, möglichst erfahren und flexibel unterwegs ist, mit der Bereitschaft, bei Bedarf auch mal umzukehren.
Ja, und auch mal auf den Rat von anderen hören, auch wenn einem das vielleicht mal schwerfällt.
Ja, richtig.
Du hast in deiner Geschichte auch so ein bisschen das Thema Flora und Fauna angeschnitten, dass sich da natürlich auch einiges verändert. Und ich fand das Beispiel sehr schön. Ich glaube, du hast von der Nelkwurz geschrieben, die dann in der Höhe zu finden ist, wo die sonst eben nicht war. Ne? Also die Vegetationsgrenze steigt ein bisschen nach oben. Merkst du das dann schon an vielen Stellen? Weil das ist ja eigentlich auch was Positives, wenn da neue Stellen begrünt werden. Das muss man ja auch mal sagen. Das ist eigentlich auch vielleicht ganz gut.
Also kurz auf den Punkt gebracht, grundsätzlich braucht die Erde uns Menschen nicht. Und egal, das was das Klima da macht und welche Meteoriten übermorgen wo einschlagen oder Supervulkane ausbrechen, die Erde passt sich an alle Veränderungen an. Mal schneller, mal langsamer. So, nur wir haben in manchen Bereichen eben ein Problem damit. Die Pflanzen, wenn ein Gletschereis abschmilzt, entsteht erstmal ein Gletschervorfeld und die Pflanzen holen sich diesen Bereich relativ schnell zurück. Das dauert nur ein paar Jahre, dann wächst dort das erste Grün. Wenn man mal zu einem Gletschertor geht, also zu einem Zungenende eines Gletschers, sieht man am Boden eigentlich nur Sand und Geröll. Ein paar Felsbrocken liegen noch mittendrin. Und man kann sich nicht vorstellen, dass da irgendwie in 4, 5, 6 Jahren Grün kommt. Grashalme, kleine Büsche, Blumen und. Aber sie kommen, interessanterweise.
Die machen es ja eigentlich auch wieder fester, ne? Weil wir es jetzt gerade von Schuttsachen und Geröll hatten, dass er eher ins Rutschen kommt. Ich meine, wenn es gut durchwurzelt ist, also Gras, das kann ja ein Filz bilden ohne Ende. Das heißt, es wird vielleicht auch das wieder ein bisschen befestigen und sicherer machen.
Grundsätzlich ja, bin ich voll bei dir. Es gibt halt die, weil wir jetzt über Risiken vorhin auch schon gesprochen haben, es gibt halt die Thematik der Seitenmoränen. Und die sind an Gletschern halt so steil, dass aufgrund der Steilheit des überschrittenen natürlichen Böschungswinkels tatsächlich so gut wie nichts wachsen kann, weil ständig wieder neues Material abgeht. Mit Wurzeln, mit Gräsern.
Ja.
Und das ist ein Bereich, da sollte jeder Wanderer, jeder Bergsteiger, wenn er so eine richtig steile Seitenmoräne sieht, einfach Respekt haben. Nicht zu nah hingehen, wegen Steinschlag. Und wenn man da mal ab- oder aufsteigen muss, äußerst vorsichtig und wirklich tatsächlich nur für gute, sichere Bergsteiger. Aber wie gesagt, die Blumen, die Pflanzen kommen total schnell und fast alle Pflanzenarten wachsen mittlerweile auch in die Höhe hinauf.
Am Monte Rosa, die Tiere ziehen gerade hinterher. Ne?
Die Tiere ziehen mit dieser Nahrungsquelle hinterher. Am Monte Rosa haben sie jetzt erste Blumenarten auf 3800 Meter Höhe gefunden.
Boah,
unglaublich.
Das ist wirklich
hoch. Es ist echt hoch. Und
es gab ja immer schon Spezialisten, die in Wahnsinnshöhen unterwegs waren und eigentlich schon im Eis gewurzelt haben, wo man sich auch denkt, wie geht das? Oder Gletscherflöhe, die im Eis gelebt haben. Also da war schon immer, auch in der Höhe und in der Kälte war ja schon immer ein bisschen Leben da. Aber also Blumen auf 3800 Meter, das ist natürlich schon beachtlich.
Ja, ist absolut beachtlich, genau.
Und jetzt aber es ist ja eigentlich schön, dass die Natur sich das so erobert, ne? Dass sie sich da doch anpasst und ganz Schritt halten wird sie vielleicht nicht mit der Geschwindigkeit, wie sich der Wandel vollzieht, aber sie rennt mit großen Schritten da hinterher, würde ich sagen.
Jetzt gehen wir mal zum Steinbock, weil du die Tiere gerade angesprochen hast. Der Steinbock ist ein super Beispiel. Die Populationen im Ötztal zum Beispiel, im Pitztal am Geigenkamm, haben sich natürlich auch schon den höheren Temperaturen angepasst, indem sie etwas höher in all den Jahreszeiten ihren Lebensraum jetzt haben. Wenn es richtig heiß wird, hat man beobachtet, dass die zum Beispiel dann nicht mehr in Mulden stehen, sondern eher auf Kämmen und Graten, weil da mehr Wind geht, der sie kühlt. Und jetzt drehen wir das Rad vielleicht mal sogar ein kleines Stück weiter. Leider ist halt irgendwann eine Obergrenze erreicht. So, und deswegen wäre es halt so schön, wenn wir diesen Temperaturanstieg durch Engagement aller, vielleicht auch durch ein klein wenig Verzicht aller, das ist für mich ein ganz tatsächlich wichtiges Thema, wenn wir den irgendwann deckeln könnten. Und ja, weil die Gipfel wachsen nicht mit zunehmender Erwärmung. Also irgendwann ist für alle, auch für uns, dann einfach mal Schluss nach oben hin.
Ja, ich habe auch irgendwo gehört oder gelesen, dass auch die Murmeltiere teils Probleme mit der Hitze haben, ne, und dann halt auch nach oben eher ausweichen und auch früher aus dem Winterschlaf kommen, wo dann vielleicht noch nicht so viel da ist, weil es einfach oben wärmer wird. Und das sind halt auch so Veränderungen. Da muss so ein Murmeltier auch erstmal klarkommen mit.
Ja. Alle. Es sind wirklich alle betroffen.
Ja. Das ist wohl wahr. Jetzt waren es ja schon so ein bisschen positive Anklänge, so ja, die Vegetation marschiert hinterher, es geht dann halt mehr in die Höhe. Gibt es für dich sonst insgesamt positive Veränderungen in den Alpen durch den Klimawandel, wo du sagst, ja, es ist zwar insgesamt eher eine Verschlechterung, aber das und das ist eigentlich ganz gut?
Schwer zu beschreiben. Aber ja, ich habe einen Gedanken und ich versuche den jetzt mal zu formulieren.
Okay, lass dir Zeit.
Danke. Ich empfinde eigentlich Veränderungen grundsätzlich mal nicht als Problem. Veränderungen fordern uns. Und Veränderungen bewirken, dass wir uns öffnen für Neues, dass wir mit Entwicklungen mitgehen, dass wir sie annehmen. Und solche Prozesse, finde ich, sind grundsätzlich was Positives, weil wir bewusster wieder in den Bergen unterwegs sind. Du glaubst nicht, wie oft ich auf Vorstraßen oder auf Wanderwegen schon Wanderer getroffen habe, die ja sowieso nicht mehr gegrüßt haben. Das ist das eine. Aber das zweite war, die mit gesenktem Kopf nur auf ihr Handy geschaut haben. Oh, das ist, hey, jeder darf in den Bergen unterwegs sein, wer will. Alles okay, aber ich glaube, wir werden jetzt einfach von der Natur, von diesen Klimaveränderungen wieder zu einem anderen, offeneren, aktiveren, bewussteren, vielleicht auch mehr im Miteinander passierenden unterwegs sein, gezwungen. Und das empfinde ich als sehr positiv, dass eine Dynamik entstanden ist, die ein bewussteres Aktivsein in den Bergen jetzt, denke ich, wieder ja nötig macht.
Vielleicht auch achtsamer, dass man wirklich ein bisschen nach den Ressourcen guckt, wie Wasser oder sich freut, wenn ein Blümchen wächst und dann nicht irgendwie gedankenlos drauf trampelt, sondern sagt, ah prima, das hat es in die Höhe geschafft, das wächst da total super. Also ich glaube, wie du sagst, das kann ja auch eine Chance sein, dass man eigentlich wieder mit wacheren Augen in die Berge geht und vielleicht auch Details besser genießen kann.
Du hast es mit der Blume gerade erwähnt. Weißt du, ich komme selber aus einer Zeit, aus einer Jugend, wo nur Leistung im Vordergrund stand, Schwierigkeitsgrade, Begehungszeiten. Hey, was hatten wir für einen Leistungsdruck? Das ist Gott sei Dank alles vorbei. Über diese Veränderungen nehme ich mir mehr Zeit. Ich bin länger in den Bergen unterwegs, nicht mehr nur schnell für einen Tag mal ins Karwendel eine Tour klettern und zurück, sondern hey, länger, freier, bewusster, flexibler. Und dann habe ich eben auch die Zeit, um mich über genau diese eine Blume total zu freuen.
Ja, wenn man nur im Rennmodus ist, dann hat man gar keine Chance, diese netten Kleinigkeiten einfach auch zu genießen. Also ich finde es eigentlich auch schön, dann eine Pause mal zu machen und sich wirklich Zeit zu nehmen, sich umzugucken und nicht so, Papa, ich muss jetzt aber bis in der Stunde an der Hütte sein oder an der Scharte, an dem Grat oder so. Ne? Also klar, man hat seinen Zeitplan, wie du schon sagst, man muss immer mit viel Zeit spekulieren oder rechnen, jetzt noch mehr als früher. Falls halt auch was Unerwartetes passiert, ein Felsrutsch oder der Weg ist verschüttet oder wie auch immer. Aber ja, man sollte sich ja trotzdem auch die Zeit nehmen, es zu genießen. Und es ist eigentlich auch eine ganz schöne Entwicklung, wenn du sagst, früher warst du so auch im Leistungsgedanken unterwegs und jetzt lässt du dir mehr Zeit und genießt mehr.
Total, das ist ein Geschenk. Ich empfinde das schon wirklich als ein einzigartiges Geschenk. Ja. Und das hat so eine Qualität, weil deswegen heißt es ja auch Freizeit, die wir da haben. Und da sollten wir uns frei fühlen, frei agieren können. Und es ist viel Positives tatsächlich auch in dieser Entwicklung, wenn man bereit ist, ein paar Dinge zu ändern und einfach im Flow mitzugehen.
Apropos, jetzt haben wir eigentlich schon den großen Bogen so geschlossen, aber ich hätte gern von dir noch so drei Tipps, wie man vielleicht klimafreundlich in den Alpen unterwegs sein kann, es nach wie vor genießen kann und mit gutem Gewissen genießen kann, dass man einfach so ein bisschen nochmal was eine Handreichung hat in puncto Selbstwirksamkeit, weil wenn man das so hört, dann denken wir immer so, oh je, Gletscher schwinden und was kann ich denn tun, damit ich es nicht noch so viel verschlimmer oder was kann ich Positives tun, dass ich klimafreundlich unterwegs bin?
Also das Erste ist natürlich die An- und Abreise. Das ist ein Riesenteil vom CO2-Abdruck einer Bergtour oder Bergreise. Mhm. Und das sind die Öffentlichen das Beste, was man nur tun kann. Das Zweite, so wie in meiner Jugend übrigens, das gehört vielleicht noch zum Punkt 1 dazu, Fahrgemeinschaften. Hey, wir waren nur in Fahrgemeinschaften unterwegs, weil wir gar nicht das Geld hatten für eigene Autos oder ein Hin- und Her-Kutschieren als Einzelperson im Auto.
Ja, und wenn man zusammen die Tour gehen will oder eine Wanderung unternehmen oder eine Hütte besuchen, ist man ja eh zusammen. Also es ist ja eh eine Gemeinschaftsaktion, genau. Dann kann man sich ja wirklich ganz gut abstimmen.
Ja. Mhm. Und natürlich ist mir klar, dass die meisten Menschen nach wie vor Samstag, Sonntag innerhalb einer Woche ihre Freizeit haben. Aber trotzdem, ich möchte es immer wieder empfehlen als zweiten Tipp, öffnet euch und zwar in allen Bereichen, auch jahreszeitlich. Wir bekommen das hier in Kochel super gut mit. Ganz viele ganz toll engagierte Leute kommen natürlich mit dem Zug her, um auf die Sonnenspitze zu gehen und den Jochberg. Fast alle machen es am Samstag, Sonntag. Dann sind diese beiden Berge natürlich bumsvoll.
Also, da hat man halt Zeit für sowas.
Da hat man halt Zeit. Aber hey, vielleicht kann man versuchen, da was flexibler zu gestalten. Und die Botschaft ist einfach, nicht nur auf die Wochen, in Wochentagen zu denken, sondern was Bergtouren betrifft oder längere Durchquerungen, auch mal ein bisschen jahreszeitlich zu denken. Was passiert denn jetzt durch die Klimaerwärmung? Zum Teil verlängert sich dadurch zum Beispiel die Sommersaison. Mhm. Ja, manche Hütten sperren dann vielleicht in den Ötztaler Alpen zu. Aber man kann sich informieren, ob der ein oder andere Winterraum offen ist. Wenn die Verhältnisse noch gut sind, kann man das vielleicht auch noch ein, zwei Wochen später gehen. Mit ganz anderen Erlebnissen, Eindrücken.
Also, und weniger Leuten, wenn es gut läuft.
Und weniger Leuten, ja. Also auch da ein bisschen flexibler werden, offener werden. Die Winter werden kürzer. Die Sommer werden länger. Also im Ötztal nur ein Beispiel, ein konkretes, von dem ich halt weiß. Letzten Winter war die Wintersaison 21 oder 22 Tage kürzer als noch vor 20, 30 Jahren.
Ja, das ist schon ein Haufen.
Das ist eine Nummer, ja.
Das ist fast ein Monat, ja.
Ja. Und das ist fast ein Monat. Und dahingehend auch der dritte Tipp, seid flexibel, was die Art des Unterwegsseins angeht. Ich bin ein Leben lang leidenschaftlicher Skitourengänger gewesen, ja. Aber mit schlechter werdenden Wintern, mit schneeärmeren Wintern, musste ich auch anfangen, alles zu überdenken. Und es gibt jetzt viele, viele Wintertage, wo ich einfach eine Winterwanderung mache, beziehungsweise, Kerstin, was haben wir in unserer Jugend? Schneeschuhe. Also, nein, nicht verflucht, aber wir haben sie belächelt. Ja, wir haben das Thema nicht ernst genommen. Ja?
Ja, ja.
Jetzt ist es so, dass du zum Teil im März, April Situationen hast, wo bis zur Waldgrenze hinauf überhaupt kein Schnee ist, aber oben dann auf 300 Höhenmeter ein Meter Schnee, 1,5 Meter Schnee. Mhm. So, hey, man kann jetzt unten zu Fuß mit normalen Bergschuhen aufsteigen, die Schneeschuhe am Rucksack und oben da, wo der Schnee tatsächlich noch da ist, jetzt eine schöne, nette kleine Schneeschuhtour für den Rest des Aufstieges draus machen. Also auch da über die veränderten jahreszeitlichen Situationen brauchen wir mehr Flexibilität. Und wenn wir bereit sind, das in unser Leben zu lassen und so zu agieren, können wir auch weiterhin total viel Freude haben, egal zu welcher Jahreszeit.
Ja, ich fand es sehr schön, dass du gesagt hast, Veränderungen auch als Chance, irgendwie den Blick zu schärfen und was anders wahrzunehmen.
Absolut, ja.
Und das finde ich eigentlich auch ein sehr schönes Schlusswort für unser Thema, lieber Bernd. Es hat mich sehr gefreut, mit dir darüber zu reden. Wie gesagt, die Geschichte von dir, die Ost-West-Durchquerung, so eine kleine Ost-West-Durchquerung, selbst gestrickt, wenn ich das richtig verstanden habe, ist in Heft 8 am Kiosk. Ab 8.7. kann man das Heft erwerben. Und da kann man das auch noch ein bisschen nachlesen. Und da klingt das ja auch schon an, das ganze Thema. Also, lieber Bernd, ich habe mich sehr gefreut, mit dir zu sprechen.
Die Freude war ganz meinerseits, Kerstin. Vielen, vielen Dank.
Und wenn euch, liebe Hörer, der Podcast gefällt und ihr wollt keine Episode mehr verpassen, dann könnt ihr uns gerne gleich hier abonnieren oder ihr holt euch den Newsletter auf outdoor-magazin.com. Außerdem findet ihr Outdoor natürlich nach wie vor gedruckt am Kiosk oder noch einfacher, ihr holt euch die Hefte per Abo in euren Briefkasten. Und ganz klar auch auf Facebook und Instagram da informieren wir euch über alles, was in der Outdoor-Welt gerade los ist. Bis bald hier oder draußen auf Tour.
Hauptsache raus, der Outdoor-Podcast.